Okay, der Marc macht mich gerade locker. Also ich bin nicht immer locker, wenn ich predige. Heute Morgen ging es mir so ein bisschen komisch mit dem Wissen um die Predigt. Das habe ich nicht so oft, aber manchmal habe ich das. Und ich finde das immer wichtig, das wisst ihr, kennt ihr von mir, einfach ehrlich zu sein und das Leben zu teilen. Und mein Leben, da gehört halt nun mal das Predigen dazu. Und genau. Ja, das ist jetzt auch auf Band. Eigentlich könnten wir jetzt nochmal wieder ausstellen und nochmal neu anfangen. Aber egal. Heute geht's um Vater, mach dem ein Ende. Erlöse uns von dem Bösen. Das ist natürlich ein Stück weit die Fortsetzung von dem, was ich letzte Woche gepredigt habe. Und wer die Predigt letzte Woche nicht gehört hat, dem empfehle ich, sie nochmal nachträglich zu hören. Nicht, weil sie so gut war, sondern weil sie zusammengehören, die von letzter Woche und die von heute. Führe uns nicht in Versuchung, habe ich letzte Woche gepredigt, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und auch hier stellt sich wieder, wenn man so eine Stelle liest im Vaterunser, stellt sich wieder die Frage, was ist damit eigentlich gemeint? Denn selbst im Griechischen ist es nicht ganz klar, ist es das Böse oder ist es der Böse? Was hat Jesus gemeint? Und überhaupt ist es immer, wenn man über das Böse spricht oder über diese Erlösung von dem Bösen, immer so eine Sache, weil man über etwas spricht, was man nie so ganz glasklar und eindeutig bestimmen kann. Und ich muss jetzt mal gucken, wo ich draufdrücken muss. Jetzt, warst du das, Marc? Danke. Dann kannst du, ich sag's dir einfach immer, ist einfacher. Also es ist Vorsicht geboten, wenn man meint, dass man das Böse oder den Bösen in der Schrift so glasklar bestimmen kann. Das ist zwar ein Thema, das oft vorkommt, aber ich zitiere mal einen Theologen, den ich gelesen habe irgendwo, er sagte, das Böse liegt im wahrsten Sinn des Wortes im Dunkeln. Es kommt oft schleichend und unbemerkt in Momenten, die wir als richtig gute Momente erleben und die uns dann dazu verleiten, unaufmerksam zu werden. Das ist so eine Aussage, die kann ich unterstreichen, denn oft sind die Momente im Leben auch, in denen es einem richtig gut geht, in denen die Dinge gut laufen, so Momente, in denen man merkt, wow, plötzlich wird das Leben in irgendeiner Art und Weise angefochten. Aber wie so oft, wenn wir versuchen, die Schrift auszulegen, müssen wir versuchen, uns ein Bild von dem zu machen, was da eigentlich steht. Und wenn ich das so lese, erlöse uns von dem Bösen, dann frage ich mich, was hat Jesus eigentlich gemeint? Weil er sagt ja nicht, er sagt es uns ja nicht genau. Er geht ja nicht hin und erklärt uns, das und das habe ich jetzt mit diesem Satz gemeint. Wenn ich sage, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, dann müsst ihr euch vorstellen, dass dieses oder jenes gemeint ist. Das hat er ja nicht gemacht. Also wenn wir Bibel lesen, ist es ja immer so, dass wir versuchen, uns ein Bild von dem zu machen, was da steht. Jesus hat es nicht erklärt in dem Fall. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, die beiden Tests, denen Jesus ausgesetzt war und die offensichtlich auch mit dem Bösen zu tun hatten, im Hinterkopf zu behalten, wenn er sowas sagt. Das war einmal in der Wüste zu Beginn seines Dienstes. Und der nächste Test, in dem er mit der Finsternis und mit dem Bösen konfrontiert worden ist, war der Test in Gethsemane, kurz bevor er ans Kreuz ging. Also einmal zu Beginn und einmal zum Ende seines Königreich-Bauprojekts. In diesen beiden Tests am Anfang und am Ende ist er versucht worden von der Finsternis und er ist, und das ist für mich der springende Punkt in diesen beiden Tests, er ist loyal geblieben, er ist Gott treu geblieben. Auf der nächsten Folie, auch unser Leben wird immer wieder vom Bösen auf die Probe gestellt und wir müssen, wenn wir versucht werden in irgendeiner Form, wir müssen dann als Nachfolger immer wieder neu entscheiden, wollen wir loyal sein. Immer da, wo das Leben bei uns unter Druck gerät, in welcher Form auch immer, müssen wir uns fragen, wollen wir Gott in dieser Phase loyal sein? Und das Zitat steht jetzt hier, uns von der Treue und dem Vertrauen zu Gott abzuhalten, das ist nämlich das größte Interesse, das der Böse, das Böse, der Versucher hat, wenn er uns versucht. Und das muss uns bewusst sein, wenn wir heute über das Böse reden oder auch reden über diesen Satz im Vater unser, erlöse uns von dem Bösen, dann ist die Frage, warum? Der Grund ist dieser, weil der Böse, das Böse, der Versucher immer möchte, dass wir unsere Treue zu Gott vergessen, dass wir unser Vertrauen in Gott vergessen und dass wir ihm und seinen Interessen folgen, denen des Bösen. Erlöse uns von dem Bösen. Das Vaterunser ist deshalb auch die Bitte, natürlich einmal die Bitte um dieses Reich, wo Jesus sagt, wir beten, dass dieses Reich kommt. Wir beten darum, dass sein Wille geschieht im Himmel und auf Erden. Und wir beten bewusst im Vaterunser auch darum, dass der Widersacher Gottes, dass das Böse uns nicht davon abhält, Jesus zu folgen, gute Entscheidungen zu treffen, loyal zu bleiben, wie Jesus loyal geblieben ist. Egal, ob unser Leben gerade eine Wüstenzeit erlebt oder ob unser Leben eine Gartenzeit erlebt. Dass wir treu bleiben und Jesus und Gott gegenüber loyal sind. Letzte Woche haben wir über eine Quelle der Versuchung gesprochen, die Jakobus sehr klar definiert hat, nämlich die eigenen Begierden, das, was von innen herauskommt. Und Jakobus macht deutlich, das habe ich auch auf der Folie, Gott versucht uns nicht zum Bösen, weil es einfach nicht seinem Charakter und seinem Wesen entspricht. Das heißt, das kam heute Morgen auch schon mal wieder so ein bisschen durch, dass wenn wir vom Bösen in irgendeiner Form versucht werden, wenn uns das Leben unter Druck setzt, dann ist es niemals Gott, weil das einfach nicht zu seinem Charakter und zu seinem Wesen passt, uns derart herauszufordern, dass wir sündigen, dass wir Böses tun, dass wir uns auf Dinge einlassen, die ihn nicht meinen. Und wir haben letzte Woche auch über Begrifflichkeiten gesprochen, weil diese Frage der Versuchung, die Frage ist, ist das ein Test, ist das eine Versuchung, ist das eine Herausforderung, ist das eine Anfechtung? Darüber haben wir gesprochen und wir haben aber auch festgestellt, dass wenn wir ein normales Leben leben, dann kommen in irgendeiner Form Tests auf uns zu. Und jeder von uns kennt das aus seinem eigenen Leben. Manchmal auch einfach, weil das Leben uns eben Tests zumutet. Sei es Krankheit, sei es Unfall, sei es Arbeitslosigkeit oder Sorgen mit Blick auf Familie oder wie auch immer. Das Leben wird gelebt und in diesem Leben passieren Dinge, manchmal einfach auch durch Zufall, auch manchmal einfach nur, weil wir Pech im Leben haben und die setzen uns unter Druck und die können uns versuchen. Aber das ist nicht das, wo ich glaube, dass einerseits Gott dahinter steht und auch nicht immer können wir dem Teufel die Schuld geben, wenn diese Dinge in unserem Leben passieren. Aber dieses Leben und dieser Druck, der im Leben passiert, ist immer noch eine Chance hinzugehen, Gott zu vertrauen. Und ich glaube, dass sich das ganz, ganz oft erweist, auch in Zeiten, wo wir getestet sind oder versucht werden in irgendeiner Form, dass der Herr diese Zeiten, diese schweren Zeiten nutzt, die uns das Leben zumutet, um uns zu stärken. Und das ist der springende Punkt. Und falls Gott uns selber testet, und das kann ja passieren, falls Gott uns selbst herausfordert, wie gesagt, hat Jakobus gesagt, nie zum Bösen. Und ich weiß nicht, was euch so einfällt, wenn ihr über Gott nachdenkt und wie Gott vielleicht den Menschen auf die Probe stellt. Was mir da eingefallen ist, wo ich ganz viel drüber nachdenken musste, war diese Geschichte mit der Opferung Isaaks, wo Abraham hingehen sollte, um Isaak zu opfern. Und Gott hat da jetzt nicht so eine Opferung gefordert als eine Art Mutprobe, so nach dem Motto, wenn du das machst, dann gehörst du wirklich dazu, weil ich nicht glaube, dass ein brutales Kinderopfer wirklich zu Gott passt. Und das ist interessant, wenn man die Schrift jetzt liest. Da geht Gott hin und fordert Abraham heraus, testet ihn. Und wie endet diese Geschichte? Wie geht das zu Ende? Ich glaube, dass Abraham Gott vertraute, habe ich auch auf der Folie, weil er Gottes Charakter kannte. Ich glaube, Abraham hat diesen Test bekommen und hat aber gewusst von vornherein und vertraut, das passt nicht zu Gott. Kinderopfer sind nicht seins. Zumal sein Junge schon etwas älter gewesen sein muss. Die Frage von Versuchung und von Test, denen wir im Leben immer wieder ausgesetzt sind, die stehen immer irgendwo auch in dem Zusammenhang mit, kennen wir Gott wirklich gut genug? Ich weiß, und das habe ich tatsächlich auch schon gelesen, ich weiß, dass es Christen gibt, die Gott wirklich Böses zutrauen. Und ich kann das nicht. Ich glaube, dass manche Christen erst noch verstehen müssen, dass das, was sie Gott an Boshaftigkeit zutrauen, kein Beleg dafür ist, wie sehr sie Gott vertrauen oder der Bibel glauben, sondern dass das eher ein Beleg dafür ist, dass ihr Denken, auch durch Theologie, ihr Gottesbild derart stark geprägt worden ist, dass sie Gott tatsächlich Grausamkeiten zutrauen, die er aufgrund seines Charakters nie begehen würde. Ich glaube, Gott würde nie hingehen und tatsächlich einen Isaak von seinem Vater ermorden lassen. Und ich persönlich, wenn ich an dieses Thema Versuchung und das Böse denke, dann möchte ich keine Lehre mehr akzeptieren, die Gott Taten zutraut oder zuschreibt, die mit seinem Charakter der Liebe nicht in Einklang zu bringen sind. Und das gehört für mich bei diesem Thema zusammen. Gott ist für mich viel zu heilig und viel zu gerecht, als dass er sein Wesen der Liebe und Gnade und Barmherzigkeit verraten würde. Das kann ich bei Gott nicht sehen. Willkürlich waren die Götter und die Götter der Heiden, die das Volk Israel umgeben haben, aber unser Gott, Jesus, ist das nicht. Jesus ist nicht willkürlich. Warum sollte ich erlöse uns von dem Bösen beten, wenn ich als Christ hingehe und Gott Taten zutraue, die noch böser sind, als das Böse es sein könnte? Wieso kann ich hingehen, habe ich mich gefragt, und Gott zutrauen, dass er so böse ist, einen Tsunami zu gebrauchen, der 230.000 Menschen tötet, um, wie manche Leute denken, auf seine Heiligkeit aufmerksam zu machen. Wo kommt dieses Denken her, dass ich glaube, dass Gott so böse ist? Und mit so einem Gott hätte ich persönlich Mühe, weil das eher zur Finsternis passt. Aber Menschen versuchen sich zu erklären, was passiert. Und das ist auch in der Bibel passiert. Menschen haben immer versucht zu verstehen, wenn Leid passiert ist, wie ist das einzuordnen? Und Jesus ist darauf mal eingegangen in Lukas 13, als es um diesen Turm ging, der Turm von Siloa, glaube ich, wo 18 Menschen ums Leben kamen. Und die Frage dann im Raum stand ja, wer hat das jetzt eigentlich verursacht? Wer hat gesündigt? Warum hat Gott das jetzt da krachen lassen? Das war so die Idee und Frage, die dahinter stand. Und Jesus hat das ganz anders erklärt und hat gesagt, keiner. Das hat damit gar nichts zu tun. Und ich glaube, dass Jesus auch verstanden hat, dass manche Dinge einfach im Leben passieren. Dass so ein Turm einfach mal zusammenklappt und dann Tragödien passieren. Aber dass wir nicht hingehen können oder hingehen sollten, und das Gott zuschreiben, dass er dahinter steht. Ich glaube, das ist die Lehre, die Jesus da auch wollte, dass wir sie verstehen. Aber wir können nicht alles verstehen und wir können auch nicht alles erklären. Und auch Theologen und Pastoren können das nicht, auch wenn sie immer wieder Fragen beantworten müssen. Armin, einer der besten Sätze, die ich im Studium gelernt habe, war: Lehre deine Zunge sagen, ich weiß es nicht. Und ich weiß wirklich vieles nicht. Und wir Christen gehen oft hin und sagen, ja, Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und wir trösten uns damit unsere Zweifel weg. Ich möchte euch ermutigen, eure Zweifel, gerade auch da, wo Dinge passieren, die wir nicht verstehen können, nicht wegzuerklären, sondern zuzulassen. Gerade auch, wenn es um Dinge geht in der Schrift, die wir nicht verstehen, die uns komisch vorkommen, weil ich glaube, dass Gott uns den Verstand, den wir haben, nicht gegeben hat, um ihn dann wegzuleugnen und dann damit zu erklären, dass wir jetzt einfach glauben und vertrauen, dass das schon irgendwie von Gott so gemacht worden ist oder wie, sondern ich glaube, dass diese Zeiten, in denen wir gerade auch mit bösen Dingen, mit schrecklichen Dingen konfrontiert werden, dass das Zeiten sind, in denen wir fragen dürfen, in denen wir Zweifel haben dürfen, in denen wir hingehen müssen, um weiter zu gucken und zu forschen, wie verhält sich das jetzt hier? Was ist da passiert? Wenn das nicht irgendwie zusammenpasst, einfach hinzugehen und zu forschen, zu suchen, Antworten zu suchen und mit Gott zu ringen. Und ich glaube, dass da, wo wir getestet werden und wo unser Glaube getestet wird, so wie bei Abraham, dass das Ziel immer ist, dass Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, dass wir loyal sind, dass wir an ihm bleiben, egal was passiert. Wer Gottes Charakter kennt, habe ich auch auf der Folie, wer Gottes Charakter früher oder später kennenlernt, der wird ihm, wie Abraham, derart vertrauen, dass er ihm niemals zutraut, dass er etwas anderes als das Allerbeste für seine Kinder will. Wenn das Böse in unserem Leben zuschlägt, dann ist es wichtig, dass wir Gottes Charakter kennen und dass wir ihm vertrauen und dass wir ihm niemals zutrauen, dass das, was an Grausamkeiten in unserem Leben passiert, egal wie böse es ist, von Gott kommt, weil Gott das nicht tut. Auf der nächsten Folie, da steht, was zu ihm besser passt, zu Gott besser passt, ist, dass er die Katastrophen in unserem Leben nimmt, dass er die schweren Dinge in unserem Leben nimmt, das Böse in unserem Leben, was auf unserem Leben lastet, dass er es nimmt, dass er es heilt und dass er aus Mist Dünger macht. Das ist das, was Römer 8, 28 eigentlich sagt, dass die Dinge uns zum Besten dienen und dass Gott eben auch aus schweren Dingen Gutes macht. Stark verkürzt könnte man sagen, wenn Gott uns einen Test zumutet, egal in welcher Form, dann ist die Frage immer: Vertraust du mir, dass ich dein Bestes will? Und das ist etwas, das könnt ihr mitnehmen. In Momenten, in denen das Leben schwer ist, steht da immer die Frage: Vertraust du mir, dass ich dein Bestes will? Das ist das, was Gott uns fragt. Und das ist eine rhetorische Frage eigentlich erstmal, weil er mit Sicherheit unser Bestes will. Aber es ist nicht immer Gott, der testet. Manchmal ist es tatsächlich eben die Finsternis auch. Und ich habe erzählt, dass ich Anfang des Jahres das so ganz konkret erlebt habe, hier im Dienst. Und ich habe hier vorne gestanden und habe das erzählt. Und das passiert auch nicht häufig, aber manchmal ist die Quelle dessen, was uns im Leben richtig Druck macht und das, was uns versucht, auch vielleicht unseren Glauben versucht, ganz eindeutig die Finsternis, das Böse, der Satan, der Versucher. Und dieses Erlöse uns von dem Bösen, von dem Jesus Christus spricht, das ist auch deshalb wichtig, dieses Gebet, weil der Teufel ein Interesse daran hat, das, was Gott an Ordnung, das, was Gott an Gutem geschaffen hat, egal ob im Leben, ob in dieser Welt oder innerhalb der Gemeinde, der Teufel hat immer ein Interesse daran, dieses Böse, dieses Gute wieder ins Chaos, in die Finsternis hineinzuziehen. Und das ist etwas, das uns sehr bewusst sein muss, dass der Teufel bei dem, wie er uns versucht und wie er uns angreift, ob einzeln oder als Gemeinde, immer dieses Interesse hat, uns wieder ins Chaos zu stürzen. Dafür zu sorgen, dass wir sagen, nee, dieser Glaube, das lohnt sich nicht. Und der Mensch tappt oft in die Falle des Versuchers, er rebelliert gegen Gott und dann sehen wir eben auch in der Schrift immer wieder, wie sich das durchzieht. Dieses, der Mensch glaubt dem Teufel letztendlich, versucht es aus eigener Kraft in eigene Hand zu nehmen und immer wieder scheitert er. Und das, was ich glaube, was dem wir ausgesetzt sind, auch in diesem unsichtbaren Kampf, von dem Paulus spricht, das ist dieser Kampf der Finsternis gegen das Licht, das einfach versucht, dieses Leben Christi, dieses Leben Gottes, das er schenken will, in die Finsternis zu ziehen. Aber Gott hat seinen ursprünglichen Plan nie aufgegeben. Nie aufgegeben, diesen Edenplan, diesen Gartenplan, dass er eine Zukunft mit uns hat. Und wenn wir über die Finsternis und über das Böse reden, dann müssen wir auch darüber reden, wie Reinhard eben gebetet hat, dass Ostern vor 2000 Jahren, dass die Auferstehung letztendlich hingegangen ist und ganz klar manifestiert hat, Gott hat den Sieg. Als Jesus im Garten Gethsemane verraten wird, zitiert Lukas ihn wie folgt. In Vers 53, da sagt Jesus zu denen, die kommen und ihn abführen wollen, ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Stunde oder die Macht der Finsternis. Und das ist das, was ich eben zu Anfang gesagt habe. Der Garten Gethsemane, das war die Stunde der Finsternis. Und ich glaube, dass als Jesus gelehrt hat, erlöse uns von dem Bösen, dass er das auch schon mit im Blick hatte. Ich habe das auch letzte Woche gesagt. Auch mit Blick auf die Jünger. Weil immer die Tendenz ist, wenn das Leben unter Druck gerät und auch unser Leben als Christen, die Tendenz und die Neigung ist immer da, wegzulaufen. Und der Herr weiß das. Und deshalb ist dieses Gebet so wichtig. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, damit wir in diesen Phasen, in diesen Zeiten bestehen können. Wir können so vieles nicht wahrnehmen, was im Unsichtbaren passiert. Und wir leben heute in so einer Welt, die alles versucht, rational zu erklären. Wir alle tun das in der Regel. Aber die Wahrheit ist, es gibt eine unsichtbare Welt, die wir nicht erklären können. Und wir müssen nicht glauben, dass wir dem nicht ausgesetzt sind. Die ist da. 1. Petrus 5, da steht, seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe. Und er versucht zu verschlingen. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass seine Attacken manchmal auch ganz banale Dinge sind. Ganz banale Dinge im Alltag. Dieses sich hinreißen zu lassen, üble Nachrede zu praktizieren, andere schlecht zu machen, Streit zu leben, Unfrieden zu stiften oder wie auch immer. Auch diese Dinge benutzt er, um uns vom Wesentlichen abzubringen. Und 1. Thessalonicher 3, Vers 5 deutet an, wie zerstörerisch der Teufel auch agiert mit Blick auf Gemeinde. Darum, da auch ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich Timotheus, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa, interessant, ob der Versucher euch versucht hat und unsere Arbeit vergeblich gewesen ist. Das schreibt Paulus der Gemeinde in Thessaloniki und er schickt Timotheus extra hin, um zu gucken, ob noch alles im Lot ist. versucht euch das mal vorzustellen. Ja, wenn ich sage, klar, ist ein bisschen schwer, das auf uns zu beziehen, aber stellt euch vor, wir sind wirklich überzeugt davon, dass der Aufbruchprozess ein gottgegebener Prozess gewesen ist. Glaubt ihr, dass der Teufel einfach nur zuguckt und das Gute, was passiert ist, einfach weiterhin so akzeptiert? Ich glaube, dass Gemeinde immer wieder angefochten ist und ich glaube, wir leben auch als Gemeinde in Forthausen nicht im luftleeren Raum. Und wenn wir über unsere Geschichte nachdenken, dann wird uns das, glaube ich, sehr, sehr schnell klar, dass der Teufel da auch schon an der einen oder anderen Stelle mit der Brechstange zugange war. Und dieser Text aus Epheser 6 zieht an die Waffenrüstung, der macht das deutlich, dass Paulus sagt, hey, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Finsternis, auch als Gemeinde. Aber Paulus gibt uns hier ein Waffenarsenal an die Hand, um dem Bösen zu widerstehen. Und was betont er gegen Ende? Ich habe es mitgebracht. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Immer und überall mit Bitten und Flehen. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und mit Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Betet auch für mich. Bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Das ist das, was nach der geistlichen Waffenrüstung kommt. Und wir haben für 6 Monate Thema Gebet geplant und ich habe letzte Woche ein ernstes Wort mit euch gesprochen, wenn ihr euch erinnert, weil wir nur mit 4 Leuten beim Beten saßen. Heute Morgen saßen wir da mit über 10, glaube ich, oder 10. Und ich habe mich sehr gefreut, weil ich glaube, dass das, was da steht, das ist, was wir da unten tun sollen. Und zwar regelmäßig und wirklich kontinuierlich und auch mit mehr als 10 Leuten. Gottes Wort fordert uns als Gemeinde auf, dieses gemeinsame Beten zu priorisieren, auch weil wir nicht im luftleeren Raum leben, weil wir gegen das Böse kämpfen, von dem Epheser 6 spricht. Und in Gethsemane, da ist das Böse, da ist die Finsternis, das letzte Mal, so kann man sagen, final auf Jesus losgegangen. Und in dieser Situation macht Jesus was? Er betet. Er naht sich zu Gott. Er nimmt diesen Kampf auf und er stand in dieser Versuchung, das, was Gott, was er in seiner Weisheit geplant hatte, eventuell aufzugeben, diesen Kelch darum zu bitten, dass er an ihm vorbeigeht. Warum hat er diesen Kampf gekämpft? Warum schreibt die Bibel, dass es wie Bluttropfen waren, die von seinem Gesicht runterfielen? Weil er gekämpft hat. Weil er gekämpft hat gegen Finsternis und er tat das im Gebet. Und der Zusammenhang von Finsternis und Versuchung zum Bösen, den sollten wir nicht unterschätzen. Und wir sollten nicht unterschätzen, dass es nur eine wirkliche Antwort auch darauf gibt, nämlich beten. Der Teufel ist für gar nichts, sondern er ist ein Anti-Alles. Er ist ein Durcheinanderbringer, er ist der Diabolus. Und die Frage ist, wie wir mit seinen Attacken umgehen können, wenn sie kommen in unserem privaten Leben und für uns als Gemeinde. Und ich glaube, dass der Teufel immer wieder kommt und immer wieder versuchen wird, Begehrlichkeiten zu wecken, uns in irgendeiner Form zu belügen. Und das ist, was die Bibel ja auch sagt, dass er der Vater der Lüge ist und ein Mörder von Anfang an. Und das ist seine Strategie, dass er ankommt, dass er uns belügt, dass er uns was einredet. Und die Frage ist, wie können wir darauf antworten? Und wir können nur darauf antworten, indem wir die Lüge mit der Wahrheit ersetzen. Und wir müssen die Wahrheit kennen. Und auch da macht Paulus klar im Epheserbrief, das Wort Gottes ist ein ganz entscheidender Schlüssel, um zu wissen, auf wen wir uns verlassen, auf wen wir vertrauen dürfen. Das Wort Gottes zeigt uns nämlich, wer Gott wirklich ist. Und dass wir in Phasen von Anfechtung im Einzelnen und auch als Gemeinde hingehen können und können sagen, du kannst dich vom Acker machen, denn es steht geschrieben. Dreimal hat Jesus das gemacht, als er versucht wurde zum Anfang seines Dienstes. Er ist hingegangen, als der Versucher ihn versuchte, und dreimal hat er ihm gekontert mit, es steht geschrieben. Oder anders ausgedrückt, pass auf, ich kenne meinen Vater. Auf den kann ich mich verlassen. Ich habe ein Urvertrauen in seinen Charakter. Mach dich vom Acker. Das ist, was ich glaube, was es bedeutet, auch die Lüge mit der Wahrheit zu ersetzen. Jesus hat dem Vater vertraut. Führe uns nicht in Versuchung, habe ich auf der Folie Mark, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist das Gebet auch darum, dass wir bewahrt werden, dass wir uns weigern, den Lügen des Teufels zu glauben, die schon in Eden darauf abgezielt haben, Gottes Charakter in den Schmutz zu ziehen. In erlöse uns von dem Bösen, da steckt deshalb auch die Bitte drin, dass wir niemals an diesem Charakter Gottes zweifeln, dass wir niemals an seiner Treue zweifeln, dass wir niemals an seiner Liebe zweifeln, ganz egal, wie hart das Leben eben zuschlägt. Ein paar kurze Tipps noch zum Abschluss, wie wir mit dem Bösen umgehen können. Wir sollten uns bewusst machen, erstens, und das ist vielleicht mit das Wichtigste, Jesus hilft. Hebräer 2, Vers 18 sagt, denn worin Jesus selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, da kann er denen helfen, die versucht werden. Wenn wir unter Druck geraten in irgendeiner Form, dürfen wir wissen, Jesus war schon vorher da. Er hilft. Hebräer 4 haben wir auch so eine Stelle von dem Hohepriester, wo wir dann am Ende hören, wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und seine Gnade und uns seine Gnade erfahren lässt und dass wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Jesus hilft. Das Zweite, das habe ich letzte Woche auch kurz angesprochen, wir sollten nicht sagen, wenn Versuchung kommt und ganz konkret wird, es geht nicht darum, immer wieder zu sagen, ich darf das nicht, wenn wir zum Bösen versucht werden, sondern es ist viel sinnvoller zu sagen, ich brauche es nicht, weil wir wissen, wer wir sind in Jesus Christus, was wir in Jesus Christus haben und wem wir letztendlich vertrauen, dass wir Jesus kennen und uns auf das berufen, was er an Fakten in unserem Leben geschaffen hat, an Erlösung, an Freiheit und so weiter. Das Dritte, Reden hilft. Ihr wisst, ich bin so ein Typ, der gerne redet und ich bin jemand, der glaubt, dass das Miteinanderreden sehr, sehr wichtig ist, auch in der Gemeinde. Es gibt so Verse, die sind herausfordernder, wenn sie uns zum Beispiel sagen, bekennt einander die Sünden und betet füreinander. Aber andererseits macht das deutlich, dass wenn wir miteinander reden und wenn wir uns gegenseitig tatsächlich mal erzählen, wo wir kämpfen, dass der Schlüssel eben auch da ist, dass wir einander haben, um uns gegenseitig aufzubauen, dass wir einander haben, um uns gegenseitig zu korrigieren, den Arm um die Schulter zu legen und zu sagen, hey, ich bin an deiner Seite in diesen schweren Momenten. Wenn wir uns nicht erzählen, was in unserem Leben abgeht, wird nichts passieren. Und da haben wir echt, glaube ich, noch Entwicklungspotenzial. Offen zu sein und zu sagen, was uns Mühe macht, wo wir Hilfe brauchen. Und manchmal gibt es Versuchungen und Dinge, wo das Böse tatsächlich so Einzug auch hält in unser Leben, dass wir in Süchte geraten. Und das ist auch kein Geheimnis. Und wir Seelsorger, ich glaube, Seelsorge gehört in die Gemeinde. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, Profis braucht es heute mehr denn je, weil viele, viele Menschen mittlerweile unter psychisch so schweren Krankheiten und Süchten leiden, dass selbst Seelsorger überfordert sind, weil sie es überhaupt nicht gelernt haben, mit diesen Dingen umzugehen. Und auch wenn ich zu einer Gemeinde spreche, wo ich sage, das Durchschnittsalter ist über 60, mir ist bewusst, weil ich es weiß, dass es auch viele gibt, die über 60 sind und die mit Süchten kämpfen. Und ich ermutige euch, wirklich auch diese Dinge anzugehen und euch helfen zu lassen. Ja, ich habe fertig, hat Trapattoni mal gesagt, ich habe fertig und ich habe gekämpft mit dieser Predigt, so wie ich befürchtet habe. Trotzdem hoffe ich und bete ich, dass das eine oder andere bei uns hängen bleibt und dass Gott das gebraucht. Auch in diesem Bewusstsein, wir leben nicht im luftleeren Raum. Das ist wichtig, dass wir uns das immer wieder neu vor Augen führen. Amen.